Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es war einmal. Mit diesen Worten beginnen oft die besten Geschichten. Die, die über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte weitererzählt werden und sich dabei verändern. Der frische Blick auf alte Stoffe, heute begegnet er uns zweimal in dieser Sendung. Zum einen hat Regisseur Milo Rau im belgischen Gent die Kinder zu Wort kommen lassen, in seiner neuen Fassung der antiken Medea-Tragödie. Und zum anderen hat in der Amsterdamer Oper gestern die alternde Elisabeth I. die Bühne betreten, in Donizettis Roberto Devereux. Willkommen zu dieser Kultur-Heute-Ausgabe mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Da, da, da. Die Sängerin Mirna Bogdanovic hatte gestern Abend in Köln allen Grund zur Freude. Sie bekam für ihr Album Awake den Deutschen Jazzpreis, und zwar in der Kategorie Album des Jahres. Das ist eine von sage und schreibe 22 Kategorien, in denen der Deutsche Jazzpreis vergeben wird. Gestern Abend zum vierten Mal, auch wenn der Name Deutscher Jazzpreis so altehrwürdig daherkommt. Deutschlandfunk-Jazzredakteur Thomas Löfner war bei der Gala im Kölner E-Werk und ist jetzt bei mir im Studio. Thomas, die Musik von Mirna Bogdanovic, wir hören sie noch im Hintergrund, die kommt ja so ein bisschen popmusikalisch daher. Ist sie damit im großen Kreis der Jazz-Ausgezeichneten eher die Ausnahme oder gehört sie zur Mehrheit?
Na, Mehrheit auch nicht, aber Ausnahme auch nicht. Also eigentlich genauso dazwischen, denn was man gestern beim Jazzpreis erleben konnte, ist diese Vielfältigkeit der aktuellen Szene. Also eben diese poppigen Klänge waren da zu hören. Es war ein Preis fürs Lebenswerk eines internationalen Künstlers ausgelobt. Den hat der Kenny Barron, ein Pianist aus den USA, gewonnen, der da ein ganz tolles Konzert dann auch mit drei Titeln gespielt hat, so mit ganz klassischem, sehr melodischem Jazz. Dann gab es aber auch freiere Spiele. Also es war eigentlich alles dabei.
Also von allem etwas. Ich habe schon gesagt, der Deutsche Jazzpreis wurde erst zum vierten Mal verliehen. Er wurde ja nach dem Echo-Preis-Desaster vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Und von Jahr zu Jahr wird immer noch so ein bisschen nachjustiert, wenn man mal in die Historie guckt. Ist der Deutsche Jazzpreis jetzt auf einem guten Weg?
Auf jeden Fall. Also ich war letztes Jahr bei der Verleihung und da lief doch noch einiges aus dem Ruder. Es war viel länger auch als die gestrige Verleihung, die auch schon lang war. Aber da hat man zum Beispiel dazugelernt, indem man die Anzahl der Kategorien drastisch zusammengekürzt hat. Auch die Präsentation war gestern viel mehr auf die Gewinner und die Nominierten zugeschnitten als noch letztes Jahr. Da hatte man immer ein bisschen das Gefühl, die Moderatoren, die Moderatorin, der Moderator präsentieren sich doch ein bisschen arg sehr, sehr selbst. Und insofern war das diesmal also wesentlich persönlicher insgesamt. Und das hat man dann auch im Publikum deutlich gemerkt. Also die Zustimmung zu dieser Veranstaltung war wesentlich größer.
Also weniger Kategorien, damit sich nicht sozusagen die Branche gegenseitig die Preise zuschiebt. Also ich glaube, es waren vorher über 30 Preise. Ja. Entweder ist man in der Jury oder man wird ausgezeichnet im Zweifelsfall, ne?
Könnte man den Eindruck haben. Andererseits ist die Szene natürlich auch riesig. Und von daher ist das jetzt gar nicht so übermäßig viel an Kategorien. Es war sogar teilweise ein bisschen fragwürdig, wie die Kategorien aufgeteilt worden sind. Es gab beispielsweise eine für Streich- oder Saiteninstrumente. Da wurden dann also Gitarre, Bass, Violine, alles halt mit Saiten zusammengefasst. Und letzten Endes waren dann unter den Nominierten vier Bassisten, was natürlich dann für alle, die Gitarre spielen, Violine und so weiter, ein bisschen traurig war. Aber naja, wie gesagt, man merkt ja, die Initiatoren vom Jazzpreis, die lernen jedes Jahr dazu. Und da gibt es dann vielleicht nächstes Jahr auch noch mal eine kleine Kurskorrektur.
Und Geldgeberin ist das BKM, also der Etat von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, gibt das Preisgeld her. Kann man den Deutschen Jazzpreis eigentlich auch als so eine Art Fördermittel ansehen für eine Musikszene, in der ja so das ganz große Geld auch nicht immer gemacht wird und man doch eher vom Idealismus auch leben muss?
Das stimmt. Und ja, auf jeden Fall ist es eine Fördermaßnahme und die ist auch ziemlich gut dotiert. Also insgesamt hat der Jazzpreis dieses Jahr ein Volumen von 480.000 Euro gehabt, was eine ganze Menge ist. Und das Schöne ist eben auch, dass nicht nur diejenigen, die dann letzten Endes in ihren Kategorien gewonnen haben, Preisgeld erhalten, sondern auch alle Nominierten. Und von daher wird also auch deren Arbeit damit honoriert. Und ja, also 480.000 Euro klingt erstmal gigantisch, aber wenn man es dann natürlich auf die Menge der Leute wieder runterbricht, ist es dann auch nicht so viel. Aber wie gesagt, der Szene tut es auf jeden Fall gut und insofern ist diese Initiative seitens des Bundes schon auf jeden Fall zu begrüßen.
Also die Szene kann es gebrauchen.
Auf jeden Fall.
Der Deutsche Jazzpreis 2024. Thomas Löfner, Jazzredakteur im Deutschlandfunk, hat für uns berichtet. Herzlichen Dank.
Gerne.
Im Kölner E-Werk ging es gestern Abend um 19.30 Uhr los mit der Preisverleihung. Klassische Anfangszeit von Kulturevents in unseren Breiten ist vielleicht eher 20 Uhr, auf alle Fälle aber am Abend und damit so ganz anders als im antiken Griechenland. Damals nämlich nutzte man das morgendliche Sonnenlicht für die großen Theaterspektakel. Und an diesem Urzeitenvorbild will sich das Theater im belgischen Gent nun orientieren, wenn dort in diesem Frühjahr alle 32 überlieferten griechischen Tragödien zur Aufführung kommen. Theater für Early Birds also ist angekündigt. Der Auftakt gestern aber fand erst einmal noch am Abend statt. Milo Rau, noch Intendant in Gent und schon Intendant bei den Wiener Festwochen. Er hat das Tragödien-Großprojekt mit Medea beginnen lassen. Medea, der Mutter, die aus Rache an ihrem Mann die gemeinsamen Kinder tötet. Und weil besagte Kinder bei Milo Rau im Mittelpunkt stehen, heißt der Abend denn auch Medeas Kinder. Unser Theaterkritiker Eberhard Spreng war bei der Premiere.
7 Stühle stehen vor dem Vorhang. Und vor ihnen steht der Schauspieler Peter Seinave und behauptet, dass es jetzt, nach der Aufführung, mit den Kindern ein Publikumsgespräch geben werde.
This is a special evening. Normally we don't do after talks with the children.
Ein Verwirrspiel, denn zu diesem Zeitpunkt hat noch keiner im Saal die Aufführung gesehen. Noch bevor von der grauenhaften Tragödie um Medea und ihre Kinder die Rede sein kann, sollen die Akteurinnen und Akteure vorgestellt werden. Altklug, pubertär gelangweilt oder abgeklärt sind diese Darstellerinnen und Darsteller im Alter zwischen 8 und 14 Jahren zunächst einmal Kinder. Dass sie während der Proben psychologisch begleitet wurden, beeilt sich Seinave zu erklären. Milo Rau will nach den Debatten um seine Arbeit mit Kindern hier gleich das Erregungsrisiko niedrig halten. Wir sehen betreutes Spielen und es stellt sich die Frage, was bleibt von der wilden, blutigen Tragödie, wenn sie von lauter Pädagogik eingehegt ist. Zunächst einmal ein neckisches Spiel am Strand, zu sehen auf einer Filmleinwand. Ein lustig gruseliger Drachen hat den in grobe Felle eingehüllten Jason schon zu Boden geworfen, da kommt eine wilde junge Medea dem griechischen Helden zu Hilfe und tötet das Fabelwesen mit heftigen Hieben. Ironisch operettenhaft ist der Einstieg in die Geschichte. Immer wieder wird das Bühnenspiel, das von Videobildern gedoppelt wird, unterbrochen. Fragmente der Medea-Handlung verschränken sich mit einer zeitgenössischen Kindermordgeschichte. Eine Mutter tötete ihre Kinder aus Verzweiflung über ihre gescheiterte Ehe mit ihrem marokkanischen Mann. Dessen Vorgeschichte als kleiner marokkanischer Junge wird erzählt, missbraucht von einem Europäer. Eine fatale Verstrickung, die ihn auch als Erwachsener und Familienvater nicht loslässt. Einige schöne Bilder entstehen. Peter Seinave fängt sie in und um ein kleines Häuschen am Bühnenrand ein. Diese Videobilder verknüpfen die Handlung des Kinderensembles auf der Bühne mit vorher entstandenen Bildern alter Darsteller. Es verschmelzen Pose und Gesichter der jungen Akteurinnen und Akteure mit den gleichförmigen Bildern alter Menschen. So führt Milo Rau Jugend und Alter in eine einzige tragische Schicksalsgemeinschaft zusammen. Im Programmheft behauptet er, die alte griechische Tragödie habe als Ritual nichts anderes zum Ziel gehabt als das Herstellen von Gemeinschaft. In den besten Momenten schafft es die Aufführung tatsächlich, ihr junges Ensemble aus dem gesellschaftlichen Schutz- und Bevormundungsraum Kindheit in die blutigen Abgründe des Erwachsenenseins zu entlassen, ohne sie in Gefahr zu bringen. Dann aber wechselt die Aufführung aufs Neue das Register. Mit unerträglicher Detailtreue dokumentiert die Kamera nun das Bühnenreenactment der zeitgenössischen Kindermordgeschichte. Ein langes Messer fährt in Großaufnahme durch die jungen Kehlen. Blut fließt, das Publikum stöhnt, leidet und wendet den Blick von der Bühne ab. Wie in Filmen des Österreichers Michael Haneke ist in Gewalt, Leiden und Sterben nichts Unterhaltendes. Sie sind auch in ihrer medialen Spiegelung unerträglich. Aber mit dieser Erschütterung soll das Publikum nicht entlassen werden. Musik. Die schillernd ambivalente Liebeserklärung des flämischen Chansonniers Arno an seine Mutter, hingehaucht von der Jüngsten im Kinderensemble. Der letzte Teil der Aufführung ist Epilog und Versöhnung zugleich. Milo Rau lässt sein junges Ensemble über die grundsätzliche Chance von Zukunft meditieren. Diese Medea versteht sich als der dritte Teil einer antiken Trilogie nach Orest in Mosul und Antigone im Amazonas. Es ist aber auch eine weitere Aufführung, in der der Schweizer Regisseur mit Kindern arbeitet. 8 Jahre nach den teilweise umstrittenen 5 Easy Pieces um den Kindermörder Marc Dutroux ist von Tabubruch kaum noch etwas zu erleben. Medeas Kinder haben sich emanzipiert, sind nun nicht mehr Opfer, sondern selbst Handelnde.
Eberhard Spreng über Medeas Kinder, den neuen Theaterabend von Milo Rau am NT Gent, Ende Mai dann auch bei den Wiener Festwochen zu sehen. Ein Dreiteiler über Mutter und Tochter aus dem englischen Königshaus klingt nach einer Netflix-Serie. Die Rede ist aber von 3 Opern des Belcanto-Komponisten Gaetano Donizetti. Der hatte es in den 1830ern gar nicht so sehr auf eine Tudor-Trilogie abgesehen. Eher zufällig ergab es sich, dass 3 seiner Werke um die miteinander verwandten Königinnen kreisen. Aber Opernhäuser und RegisseurInnen haben trotzdem immer wieder den Ehrgeiz, die 3 Opern über Anne Boleyn und ihre Tochter, die spätere Elisabeth I., nacheinander auf die Bühne zu befördern. So auch die niederländische Opernfrau Jetske Meinzen. Nach Anna Bolena und Maria Stuarda gestern Abend das Königinnenfinale mit Roberto Devereux. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich ist frisch zurück aus Amsterdam. Uwe, hatte jetzt gemeinsam so etwas wie die eine große Idee für diese 3 Opern?
Na, wenn sie denn eine hatte, dann ist es die, eben eine Familiengeschichte und eher eine private Geschichte zu erzählen. In Anna Bolena sieht man schon als Kinderstatistin die junge Elisabeth und dann begegnet sie einem logischerweise wieder in Maria Stuarda und jetzt in Roberto Devereux. Das Bühnenbild von Ben Bauer heute Abend lehnt sich auch wieder an die bereits vorher gesehenen großen repräsentativen Räume. Tendenziell zeitlos oder vielleicht im frühen 20. Jahrhundert angesiedelt. Jetzt bei Roberto Devereux fängt es an in Elisabeths Schlafzimmer. Schon mal ein deutliches Zeichen dafür, dass sie das Politische an diesen Stücken weniger interessiert hat.
Mhm. Der Name ist jetzt schon mehrfach gefallen, Roberto Devereux. Aber im Zentrum steht ja die alternde Elisabeth und die ist so hin und her gerissen zwischen ihrer Liebe zu einem untreuen Liebhaber und eben der Staatsräson. Was für ein Gesicht, was für ein Charakter gibt jetzt gemeinsam dieser Königin?
Das ist eine eindeutig nicht mehr ganz junge Frau, die nicht so richtig weiß, was sie selber will. Will sie sich jetzt rächen an ihrem treulosen Liebhaber, von dem sie nicht weiß, oder Favoriten, von dem sie nicht weiß oder von dem sie ahnt, dass er jetzt eine andere liebt? Das ist Sarah, die Frau seines guten Freundes, des Fürsten von Nottingham. Also da sieht man schon, das sind so Personenkonstellationen, die einem in der italienischen Oper immer mal wieder begegnen. Und bei Donizetti ist eben das Spannende, dass diese Elisabeth den ganzen Abend über schwankt und dann in den Wahnsinn verfällt, den sie sich aber eigentlich ja selber eingebrockt hat. Hier wird mal eine Frau nicht von den Männern in den Wahnsinn getrieben, sondern sie hätte sich halt mal früher entscheiden sollen, könnte man etwas herzlos sagen. Und dieses Taumeln, das interessiert jetzt gemeinsam vor allem. Das Problem dadurch ist allerdings, dass eben diese politische Dimension, dass sie ja auch hin und her gerissen ist zwischen ihrer öffentlichen Rolle als Königin, sie hat die Macht, Roberto auf Schafott zu schicken, und der privaten Liebe, die aber eben so groß ist wie diese öffentliche Anforderung, dass sie diese Hälfte öffentliche Anforderung weglässt. Und dadurch wird das Drama und werden auch die emotionalen Verwicklungen halt leider relativ klein.
Mhm. Aber diese Elisabetta ist und bleibt, ob sie nun wankt oder nicht, ist die Zentrifugalkraft in dieser Belcanto-Opern. Dagegen die anderen Figuren eher so ein bisschen farblos eigentlich. Ne? Was macht der spanische Dirigent Enrique Mazzola daraus?
Mazzola verpasst im Stück ja so eine relativ einheitliche Brio, die Tempi stimmen. Er macht das aber mit dem Nederlands Kammerorchest. rhythmisch erstens ziemlich einfallslos, zweitens interessieren ihn die harmonischen Verläufe dieser Musik nicht besonders. Dadurch wird es dann ein bisschen eintönig. Jetzt hat er auch noch das Pech, mit Barno Ismatolajewa eine großartige Sängerin zu haben. Ich habe ihre Desdemona, ihre Madame Butterfly gehört. Wunderbar. Mit diesen Koloraturen fremdelt sie allerdings leider. Sarah, die Nebenbuhlerin sozusagen, Angela Brower, kriegt das viel besser hin und sie hören wir jetzt. Sarah ist es. Es gibt noch zwei, die beiden führenden Männer. Einmal die Titelpartie, auch wenn er nicht die wichtigste Person im Stück ist, Ismael Jordi, ein sehr elegant singender Tenor. Und ein Bariton Nikolai Semljanschik, das ist der Fürst von Nottingham. Die singen das super. Der Chor ist klasse. Das ist vom Gesang her schon wirklich schön. Aber die haben halt in Enrique Mazzola keine besonders große Hilfe. So richtig Luft unter die Flügel kriegen die nicht, damit diese emotional aufgeladenen Koloraturen richtig Fahrt aufnehmen würden.
Roberto Devereux von Gaetano Donizetti, jetzt zu sehen an der Oper in Amsterdam. Uwe Friedrich war dort und hat berichtet. Herzlichen Dank. 13 Jahre alt war Alexander Kluge, als er miterleben musste, wie Halberstadt in Flammen aufging am 8. April 1945. Nach dem Angriff der US-amerikanischen Bomberstaffeln lagen an die 80% der mittelalterlichen Stadt in Trümmern. Und erst vor wenigen Wochen noch, in einem Interview zu seinem 92. Geburtstag, hat es Alexander Kluge wieder mal gesagt, nach den Erlebnissen damals wurden Krieg und Zerstörung zu seinen Lebensthemen. Als Schriftsteller, als Künstler, als Denker und als Filmemacher hat er sich damit auseinandergesetzt und tut es noch immer. Das war jetzt beim Kongress des Lichter Filmfestivals in Frankfurt am Main zu erleben. Thema war die Zukunft Europas und Alexander Kluge präsentierte neue Kurzfilme mit seinen Visionen für den Kontinent. Ludger Fittkau berichtet.
Moskau brennt. Französische Truppen und ihre deutschen oder italienischen Verbündeten sind in die russische Hauptstadt einmarschiert und haben sie in Brand gesetzt. In einer Zeit, in der der französische Präsident Macron über Bodentruppen seines Landes auf der Seite der Ukraine im aktuellen Krieg im Osten nachdenkt, ist das ein heikles Thema, dessen sich Alexander Kluge annimmt. In Frankfurt am Main gab es nun die Premiere seines Kurzfilmprogramms dazu. Der 92 Jahre alte Kluge war per Videoscreen zugeschaltet. Er könne die Bilder der Kriege in der Ukraine und in Gaza eigentlich kaum ertragen, sagte er vorab. Doch man müsse sich dem Monstrum des Krieges als Filmemacher wie als Bürger Europas stellen, sonst verschlinge es uns, so seine düstere Prognose.
Wir sind nicht Epiker als Filmemacher, nicht bloß Dramatiker und Lyriker vielleicht gar nicht. Aber wir sind Kommentatoren.
Als politischem Kommentator zu Europa interessiere ihn immer auch die Frage, wo sind die Kipppunkte in der Geschichte des Kontinents? Alexander Kluge stellte zu diesem Thema nun beim Lichter Filmfestival in Frankfurt am Main drei sogenannte Minutenfilme vor, kurze Stummfilme mit Musik. Alexander Kluge richtet Kamera- und Computerbearbeitungsprogramme erst einmal auf Napoleons Russlandfeldzug von 1812, um vor einer Ausweitung des Krieges heute zu warnen. Moskau brennt, doch der Rückzug der Napoleontruppen aus Russland wird zu einem gnadenlosen Kampf mit der Kälte. Kluge nimmt Schlachtengemälde zum Ausgangspunkt zweier seiner Napoleon-Kurzfilme oder auch Zinnfiguren, die er mit Comiczeichnungen von heute überblendet. Das ist pathetisch, gleitet bisweilen auch ins Kitschige ab, wenn er etwa einen französischen Soldaten mit einem russischen Baby auf dem Arm zur Allegorie einer großen Versöhnung der so oft verfeindeten europäischen Völker macht. Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen kommentiert die kluge Videos im Saal mit dem Hinweis, dass sich der Filmemacher damit an den Beginn der Filmgeschichte vor knapp 130 Jahren zurückbegibt.
Am Anfang vom Kriegskino ist das große Stummfilm Melodrama. Und beim Melodrama hat man ja Musik als Begleitung des Stummfilms, aber auch die Dramatik der Bilder.
Die Malerei als Ausgangspunkt auch für aktuelle Filmkommentare. Elisabeth Bronfen erinnert daran, dass sie im 19. Jahrhundert nicht nur die Schrecklichkeit des Krieges melodramatisch in Szene setzte, sondern die großen Völkerschlachten, etwa der Napoleonzeit, auch sublim erhöht und ästhetisiert hat. Alexander Kluge interessiert in der Diskussion über die Zukunft Europas jedoch vor allem die Frage, was aus den Kipppunkten der Geschichte zu lernen ist, die es auch in der Zeit des Napoleon Bonaparte mehrmals gegeben habe. Etwa 1813 in der großen Schlacht bei Leipzig, während der es einen Moment gegeben habe, der die gesamte europäische Geschichte in eine andere Bahn hätte lenken können, wenn er gelungen wäre, so Kluge. Wenn nämlich ein Bote Napoleons Erfolg gehabt hätte und die Feinde in Leipzig zu einem Friedensschluss hätte bewegen können. Vielleicht wäre es dann nie zum Nationalsozialismus gekommen, spekuliert Kluge etwas gewagt. Elisabeth Bronfen griff diesen Gedanken in ihrem Dialog mit dem Filmemacher auf.
Möglichkeit, es könnte auch anders ausgehen. Nicht nur, dass es erzählenswert, sondern auch, wie erzählt man die Geschichte? Was hieße es, sie anders zu erzählen?
Und das beziehe ich jetzt einmal auf Europa, unser Thema, und sage, wenn wir mit so einem Suchraster und solchen Suchbegriffen und dieser Lust, Lücken zu finden, im Fatum, also nicht immer alles wiederholen, was in der Geschichte schon war, gar nicht glauben, dass die Geschichte so mächtig ist, sondern sie ist voller Maulwurfstunnel, voller Unterwühlungen, voller Möglichkeiten selber. Und das wäre jetzt interessant. Müssen wir uns gegenseitig Geschichten erzählen, nicht nur über Napoleon und Europa.
Der Geschichtenerzähler Alexander Kluge beim Lichter Filmfestival in Frankfurt am Main. Deutschlandfunk Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau berichtete. Jetzt kommen wir zu den Kulturmeldungen, heute mit Hanna Rau. Da geht es zunächst um eine Studie, die das Vertrauen in Museen untersucht hat.
Museen haben eine bislang verkannte gesellschaftspolitische Dimension und könnten als Anker des Zusammenhalts fungieren. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Instituts für Museumsforschung. Demnach genießen Museen mehr Vertrauen als Wissenschaft oder Medien. Von allen öffentlichen Einrichtungen erzielen sie die höchsten Vertrauenswerte. Und das selbst bei Personen, die sie nicht besuchen. Allerdings gelte auch, dass das Vertrauen in die als neutral wahrgenommenen Orte von Besuch zu Besuch wachse. Die Studienergebnisse lassen Hermann Parzinger, den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, mit anderen Augen auf die Institution Museum blicken. Er sieht das Potenzial, dort der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Museen bilden Vertrauen, Architektur schafft Identität.
Wenn ich Notre Dame sehe, weiß ich, dass ich in Paris bin. Und wenn die Kopenhager ihre Börse sehen, dann wussten sie, dass sie in Kopenhagen sind. Solche Gebäude schaffen Bürger.
Das sagte die Architektin und ehemalige Dombaumeisterin von Köln, Barbara Schock-Werner, heute Morgen in unserem Programm. Derzeit versuchen Einsatzkräfte in Kopenhagen, Überbleibsel der historischen Fassade der alten Börse zu retten. Die Lage sei instabil, heißt es. Schon jetzt steht aber das Versprechen, dass das Gebäude wieder aufgebaut werden soll. Ein vergleichbares Tempo wie in Paris hält Barbara Schock-Werner dabei für unrealistisch.
Alle haben ja mitbekommen, dass französische Konzerne Hunderte von Millionen zur Verfügung gestellt haben. Und das Zweite ist, Frankreich ist ein zentralistischer Staat. Und wenn der Staatspräsident sagt, das machen wir in der Zeit, dann wird das gemacht.
Themen wie Gemeinschaft und der friedliche Umgang miteinander sollen im Zentrum der neuen Spielzeit der Staatsoper Hannover stehen. Ironischerweise mit einem alten Bekannten, nämlich mit Marco Goeke. Dessen Hundekotattacke auf eine Tanzkritikerin im letzten Jahr hatte die Staatsoper dazu bewogen, sich von Goeke als Ballettdirektor zu trennen. Jetzt kehrt er als Gastchoreograf nach Hannover zurück. Es werden keine anderen Lösungen da sein als wir, heißt es in Marie Delassers Kleist-Überschreibung Pontesilie. Das Stück kommt nächstes Jahr am Neuen Theater in Halle auf die Bühne, und zwar in Form des Regiedebüts von Oscar-Anwärterin Sandra Hüller, was uns abschließend vor die Frage stellt, ist nicht vielleicht doch Sandra Hüller jene Institution, der wir alle am meisten vertrauen?
Gute Frage, Hanna Rau. Vielen Dank für die Kulturmeldung. Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten und das Treffen der G7 Außenminister und Ministerinnen auf Capri, das sind zwei Themen gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.